Guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Stefan, einer der Pastoren hier. Herzlich willkommen an euch zu Hause. Fühlt euch heute unbedingt eingebunden. Herzlich willkommen an euch beide aus der Ukraine, dass ihr hier seid. Genau, zwei. Michael, vielen Dank, dass du mit ihnen hergekommen bist. Genau. Fühlt euch zu Hause. Es sind etliche Leute krank, haben wir gerade schon gehört. Deswegen ist hier heute Morgen und gestern schon viel Umschichtung gewesen. Ich hatte es heute auch tatsächlich deutlich leerer hier vorne, also hier erwartet. Es ist online relativ voll und es ist mir wichtig, dass ihr, die ihr online dabei seid, ob krank oder gesund, dass ihr euch einfach mit eingebunden fühlt und wir uns gemeinsam fühlen, als ob wir persönlich hier wären. Also egal, ob du jetzt hier physisch sitzt oder ob du zu Hause bist, ich wünsche dir, dass du persönlich an diesem Gottesdienst teilnimmst, dass du mit deinem Herzen hier bist. Wir haben gerade eben gesungen, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nicht begreifen kann. Das ist entweder ein ganz schlechter christlicher Schlager und einfach so hingerotzt und so eine Floskel, oder aber es ist wirklich ein ganz persönliches Gebet. Deine Liebe ist so groß, dass mein Verstand sie nicht begreifen kann. Also mein Verstand, mein Denken kriegt es nicht hin, zu verstehen, wie groß deine Liebe ist. Dann ist es riesig. Wenn unser Herz damit mit angesprochen ist, wenn wir persönlich davon betroffen sind, dann ist es wow. Dann können wir es nicht mal begreifen. Und wenn es nur Floskeln sind, die wir hier singen, nur Floskeln sind, die uns irgendwie über die Lippen kommen, dann hätte ich bei dem Wetter irgendwas Besseres zu tun, als hier zu sein. Es geht um echte Liebe. Um Liebe, die so groß ist, dass unser Verstand sie nicht begreift. Es ist so viel mehr als eine hormonelle Vergiftung der Großhirnrinde. Es ist so viel mehr als Worte, so viel mehr als ein schönes Gefühl. Es geht um echte Liebe, echte Annahme, um echte Akzeptanz. Nicht, weil du so toll bist, sondern obwohl du bist, wer du bist, liebt Gott dich. Das möchte ich dir ganz persönlich, auch wenn es irgendwie an alle gerade geht, ganz persönlich zusprechen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und nicht mit einem schönen Gefühl, nicht als schöne Floskel, sondern als tiefe Wahrheit, die größer ist als das, was wir verstehen können. Und Liebe zeigt sich in Gnade. Zeigt sich darin, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Dass er uns liebt, annimmt, sein Ja zu uns findet, obwohl es Millionen Gründe gibt, weswegen er das gerade bei dir nicht tun sollte. Warum du mit Gott nicht zusammen sein könntest. Obwohl ich in seine Gegenwart gar nicht reinpasse, hat er trotzdem Annahme für uns, trotzdem Liebe für uns. Und damit sind wir mittendrin unserer Predigtreihe Teure Gnade, die hoffentlich auch gleich da noch als Präsentation erscheint. Ja, teure Gnade. Und heute geht es um entschieden geliebt sein. Gnade kann ein theologischer oder ein juristischer Begriff sein und eben bedeuten, das Böse wird nicht anerkannt. Es kann aber oder soll gleichzeitig vielmehr auch noch Ausdruck von Liebe sein. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr und was ich sehe, stößt mich nicht ab, sondern ich umarme dich trotzdem, ich nehme dich an. Teure Gnade, damit sind wir eben mitten in der Predigtreihe, die inspiriert ist, ein Stück weit von Bonhoeffer, der das so schön gegenübergestellt hat, dieses theologisch-juristische und das, was einem so nahe kommt und Ausdruck von Liebe ist. Dieses System, dieses theologische System, Gnade, das hat Gott uns irgendwie geschenkt und dann sind wir irgendwie alle erlöst. Und das, was Menschen verändert. Er drückt das so schön aus, er beschreibt billige Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Es heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Billige Gnade heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Haken dran, alles gut, System erfüllt. Das ist Lehre, ein System, ein Prinzip. Irgendetwas nimmt mir meine bösen Taten halt nicht so übel. Wird schon passen. Es ist Laberei. Das sind Floskeln. Das ist ein philosophisches System, wie es so viele philosophische Systeme gibt und Denkrichtungen. Und das, ja, das klingt gut, das Gnade und Vergebung, das nehme ich. Wenn es passt, ist das schön. Und es ist eine Möglichkeit von vielen. Es ist schrecklich unpersönlich. Gnade ist nicht nur ein Ausblenden von Fehlern, ein nicht Anrechnen. Gnade heißt, ich sehe die Fehler. Ich sehe, was da schief läuft. Ich sehe dich mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit all deinen Macken, mit all deiner Sünde sehe ich dich. Aber es stößt mich nicht ab. Ich bin bei dir. Das bezeichnet Bonhoeffer als teure Gnade. Teuer ist sie, weil sie die Sünde sieht und verdammt, weil sie den Sünder rechtfertigt. Sie sieht den Sünder und rechtfertigt ihn. Da ist eine Veränderung dran. Da ist Sünde, ist da. Aber ein gerechtfertigter Sünder wird von der Sünde nicht mehr angeklagt, wird von ihr nicht mehr belastet. Und dann ist Gnade furchtbar persönlich. Näher geht's gar nicht, weil sie dich sieht und sie dich verändert. Sie begnadigt dich und schafft damit ein unglaubliches Potenzial. Du bist du und du musst nicht bleiben, wie du bist. Wahre Veränderung ist möglich. Hier und da sind schlechte Dinge. Hier und da, das war wirklich nicht gut. Aber ich sehe das und ich gehe mit dir in einen Veränderungsprozess. Ich begnadige dich, ich rechtfertige dich. Ich mache aus dir etwas ganz Neues. Teure Gnade macht einen Unterschied, weil sie dich verändert. Und dann ist sie persönlich. Dann ist sie keine Floskel, dann ist sie keine Idee. Dann ist sie nicht etwas, was wir mal im Kindergottesdienst gelehrt haben, sondern ist das etwas, was dein Leben verändern kann, darf und soll. Darum haben wir diese Reihe angestoßen. Deswegen reden wir vor Ostern noch einmal über Gnade, über etwas, was jeder, der irgendwie mal in Gemeinde gewesen hat, das schon mal gehört und muss nicht mal in Gemeinde zu gehen, um zu wissen, dass Gott schon irgendwie gnädig ist, den armen Sünderlein. Aber wenn die Gnade nur so eine Idee ist, nur etwas, was man mal gehört hat, dann bringt sie dir nichts. Wenn die Gnade aber in dein Herz fällt, von dem System aus dem Kopf in dein Herz fällt, dann kann sie dich zutiefst verändern. Dann macht sie aus dir einen neuen Menschen. Dann kann das heute vielleicht so ein Schlüsselerlebnis werden. Heute Morgen, am 20. März, könnte Gnade in dein Herz rutschen. Und Gott sagt zu dir, ich sehe dich mit all deinen Fehlern. Und ich möchte dich unbedingt umarmen und Teil deines Lebens sein. Lass dir heute die Gnade mal teuer werden, ganz persönlich an dich ranlassen. Wir schauen uns ganz persönliche Stunden von Jesus an in dieser Predigtreihe. Die letzten Stunden vor dem Kreuz, die letzten Stunden mit seinen Freunden, die Stunden, in denen er gelitten hat. Persönlich als Mensch hat er wahnsinnig gelitten zwischen Abendmahl und seinem Tod. Wir sind heute angekommen bei Markus 14, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl verlassen hat, rausgegangen ist, durch die Nacht geht, seinem guten Freund Petrus gerade eben offenbart hat, dass er ihn verleugnen wird, sagen wird, ich kenne dich gar nicht. Und sie kommen dann am Garten Gethsemane an und da passiert Folgendes. Ich lese aus Markus 14 ab Vers 32. Und sie, also Jesus und seine Jünger, kamen zu einem Garten mit dem Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und ging und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde mit mir zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht verfallt, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafen. Denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Zwischen Abendmahl und Gefangennahme war die Ankündigung, dass er allein gelassen wird, dass seine Jünger sich von ihm verabschieden würden, sich von ihm distanzieren würden. Sie gehen durch das Kidron-Tal, über den Bach Kidron, hinauf zu diesem Garten Gethsemane, hebräisch einfach Gar Shemanim, Kelter der Öle übersetzt. Also wahrscheinlich ein Olivenhain, wo eine Ölkelter stand, vielleicht eine Hütte oder eine Grotte. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, setzt euch da rein, ruht euch da aus, es ist spät, es ist Nacht, April, es ist kalt vielleicht, setzt euch da hin. Und die 11 setzen sich und dann sagt Jesus aber, ja, ihr drei, Petrus, Jakobus und Johannes, kommt ihr mit mir nochmal ein Stück weiter. Kommt ihr mit mir, ich möchte, dass ihr mit mir zusammen betet. Das sind bekannte Begleiter, Petrus, Jakobus und Johannes. Die waren bei der Heilung des Jairus mit dabei, als die Tochter des Synagogenvorstehers gestorben war und Jesus sie wieder zum Leben erweckt. Da waren die drei mit dabei. Auf dem Berg der Verklärung waren just diese drei mit dabei und haben gesehen, dass mit Jesus irgendwas passiert ist. Er sah irgendwie anders aus. Irgendwie war da was Heiliges, was Besonderes. Ein Ort, den sie nie wieder verlassen wollten, weil das so heilig war. Und diese drei nimmt Jesus wieder mit in seine schwersten Stunden, kurz vor seinem Tod. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Freundschaft war. Vielleicht war das einfach das 6-9-Augen-Prinzip. Das Zeugen, also 2-3 Zeugen sollten einfach mit dabei sein, wenn irgendetwas Wichtiges passiert. Und vielleicht hat Jesus diese drei einfach so als seine Zeugen mit dabei gehabt. Die sollten sehen, die sollten hören, die sollten mitkriegen, was mit Jesus ist. Und sie sahen das, was mit Jesus ist, dass er zitterte und zagte. Sie sollten mit ihm wachen und beten, kommt mit mir. Und diese Zeugen, die berichteten, wie schlimm es Jesus ging. Sie haben ihn wahrscheinlich gesehen wie niemals zuvor, voller Angst. In einem anderen Evangelium steht, dass er Blut und Wasser geschwitzt hätte. Er hat gezittert, er hat geweint, er hat sich auf den Boden geworfen, hat gerungen. Die Jünger haben eindeutig gesehen, dem geht's nicht gut. Eindeutig geht's dem nicht gut. Gab schon vorher Anzeichen dafür. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann zieht er sich oftmals zurück. Jesus hat sich zurückgezogen mit seinen Freunden von der Öffentlichkeit. Hat gesagt, na, wir essen mal unter uns und wir gehen mal durch die Nacht irgendwie spazieren. Und dann kommen sie an diesen Garten und er zieht sich noch weiter zurück. Sagt, die Jünger sollen da mal in der Kälte bleiben. Soll ich da mal hinsetzen? Er geht weiter. Er geht zu mit seinen drei Freunden, diesen drei Zeugen, geht er weiter in den Olivenhain und auch die lässt er noch zurück, bis er ganz alleine ist. So eine Isolation, die erleben wir, wenn es einem nicht gut geht. Ziehst dich zurück, wenn du Sorgen hast, wenn du Angst hast, wenn du meinst, du wärst sozial nicht mehr kompatibel, du würdest keine Freude verbreiten, dann zieht man sich zurück. Bei Jesus war es eindeutig, dem geht's nicht gut. Die vollendete Enttäuschung dann, als er seine Jünger dreimal schlafend vorfindet. Dreimal, ich weiß nicht, ob das historisch genau dreimal gewesen ist oder ob die Autoren hier gesagt haben, dass dreimal ist so die Zahl, die deutlich macht, das war endgültig und wirklich. Die haben ihn wirklich allein gelassen. Die haben Jesus vollkommen allein gelassen. Das ist das, was hier steht. Jesus, die Gottheit, der irgendwie Besondere, der wenigstens irgendwie als Religionsstifter gilt, der Mann, der irgendwie besonders ist, dem geht es Hundeelend. Hundeelend. Das wirft so viele Fragen an die Dreieinigkeit auf, so viele Fragen an mein Gottesverständnis. Ist Jesus Gott? So, ja, also wie kann es ihm dann so schlecht gehen? Wie kann er sich zurückziehen in die Einsamkeit? Wie kann doch der Gott, der uns Menschen mit offenen Armen aufnimmt, wie kann der sich zurückziehen und leiden? Noch schräger ist es, wenn Jesus nur Mensch ist. Dann zieht man sich in so einer Situation noch nicht zurück und lässt seine Freunde da und dann will man entweder kämpfen oder man flieht. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, dass man hingerichtet werden soll, dass man verraten wird, dann verfällt man nicht in so eine Depression, vielleicht eine Schockstarre, aber man zieht sich doch nicht aktiv zurück und betet. Betet nur. Ein zitternder, betrübter Gott, geht das? Einer, der Blut und Wasser schwitzt? Es ist nicht göttlich. Aber es ist auch nicht menschlich, einfach zu beten und zu warten und zu sehen, wie man alleingelassen wird. Und irgendwie passt dieses Gebet dann auch nicht ganz. Nimm diesen Kelch von mir, der Teil, ja, menschlich gesehen, nimm diesen Kelch von mir. Dass Jesus nicht ans Kreuz wollte, macht Sinn. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, sagt er. Da verbindet sich Mensch und Gott miteinander. Da sieht man, dass Jesus eben beides war, Mensch und Gott. Und es ist so unmenschlich, diese Situation, dass ein Gott das zulässt, so grausam, so schrecklich, so leidvoll und sich des Leids bewusst. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Jesus erlebt dieses Leiden ganz bewusst. Und dieses Gebet, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge, das zeigt, wie menschlich Jesus ist, wie verletzlich, welchen echten Schmerz Jesus da erleidet. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, betet er weiter. Wie göttlich demütig ist das. Hochachtend vor aller Menschheit. Nicht, was ich will, sagt Jesus, sondern was du, Vater, für die Menschheit für richtig achtest. Das will ich tun. Das, was die Leute in 2000 Jahren im Christuszentrum, die hier auf den Stühlen sitzen, zu Hause zuhören, was die brauchen, das soll geschehen. Dieser Kampf zeigt, dass Jesus kein Übermensch war, kein Geistwesen, kein Gott in Menschengestalt. Ein Gott in Menschengestalt hätte da nicht gelitten. Der hätte gesagt, ja, okay, wenn Sterben dran ist, ich weiß ja, am Ende stehe ich wieder auf, das wird schon alles passen, ich mach das mal. Gott ist nicht sowas, er ist wirklich Mensch. Er verzichtet wirklich auf seine Gottheit. Weihnachten ist wirklich passiert. Also Gott wurde wirklich Mensch und hat aufgegeben, erhaben zu sein. Einfach Dinge machen zu können, wie man sich das vielleicht als für einen Gott vorstellt. Er war wirklich Mensch. Warum macht er das? Weil er gleichzeitig ganz Gott ist, voller Liebe, ganz nahbar, ganz demütig. Er tut nicht das, was ängstliche Menschen tun würden, sondern er tut das, was der Vater will. Die Ansprache Abba, Vater, bringt uns Gott ganz nah. Bedingungslos ist er für jemanden, so ein Abba-Vater, so ein Papa. Er ist für seine Kinder da. Er steht mit offenen Armen da und ist auch ganz für Jesus da, der gleichzeitig Gott ist und alles ineinander verwoben und Mensch. Und viele, viele Fragen habe ich da, die ich nicht alle beantworten kann. Aber die Frage drängt sich mir auf, hätte Gott das Ganze nicht auch irgendwie anders lösen können? Ein Abba, ein liebevoller Vater? Hätte Gott nicht irgendeinen anderen Weg finden können, als sich selbst in Menschengestalt, sich selbst als Jesus da in diesem Garten so leiden zu lassen? Verlassen, allein, mit dem Blick auf das, was kommt. Ein Kreuzestod, eine Hinrichtung auf die brutalste Art und Weise. Es ist so offensichtlich, dass das schrecklich ist. Dass es brutal ist. Körperliche Qualen bis zum geht nicht mehr. Und seelisch alleingelassen, dreimal verlassen, dreimal verleugnet, verraten und verkauft im wörtlichsten Sinne. Ist Gott so brutal, gemein und sadistisch? Nein, Gott liebt nur einfach leidenschaftlich. Mit leidenschaftlicher Liebe, die über alles geht. Mit der Liebe, wo einer sagt, ich gebe mich ganz und gar in deine Hand. Ich liebe dich so sehr, dass du mit mir machen kannst, was du willst. Ich werde nicht gegen dich kämpfen, ich werde mich nicht gegen dich wehren. Ich achte dich höher als mich selbst und ich gebe mich dir komplett hin. Und dann haben wir Menschen gezeigt, was wir mit Leuten tun, die sich uns in unsere Hände geben, die sich in unsere Hände geben. Da zeigen wir, wie böse wir sind, wie egoistisch wir sind, wie habgierig wir sind, wie selbstsüchtig und heuchlerisch. Das ist gerade so prominent im Kreml, da können wir alle drüber schimpfen, wie böse Menschen sein können, welche Befehle die erteilen, mit welchem Wahnsinn Menschen Befehle befolgen, selbst wenn das bedeutet, auf andere Menschen zu schießen. Da könnten wir wahnsinnig werden, da kann ich heulen. Das macht mich fertig und es hält mir vor Augen, was für ein Mensch ich bin, wie heuchlerisch manchmal. Ich habe noch nie eine Waffe abgeschossen, ich habe noch nie jemanden befohlen zu töten, aber wie viele Menschen habe ich schon gehasst und ihnen vielleicht den Tod gewünscht. Das tun wir. So sind wir nun mal. Dazu sind wir Menschen fähig. Wir sind dazu fähig, das zu machen, was wir Menschen mit Jesus gemacht haben. Und Gott, der liebt uns trotzdem. Der liebt dich trotzdem. Egal, was du mit ihm tust. Ob du ihm was Böses willst, ob du ihn einfach nur ignorierst, ob du dir denkst, na, vielleicht gibt es dich, vielleicht auch nicht, das ist mir egal. Gott liebt dich leidenschaftlich trotzdem. Aber wäre es nicht irgendwie auch anders möglich gewesen, diese Liebe zu zeigen? Er hätte doch irgendwie eingreifen können. Gott ist doch allmächtig. Er hätte doch einfach irgendwas ändern können. Und er hat in seiner Allmacht hat Gott entschieden, ich dekliniere an mir selbst mal durch, was bedingungslose Liebe heißt, was bedingungslose Gnade heißt. Ein für alle Mal zeige ich das mal, was das heißt, dass ich dich liebe. Mach mit mir, Menschheit, mach mit mir, was du willst. Ich werde nicht aufhören, dich zu lieben, selbst wenn du mich allein lässt. Wenn du es nicht mal schaffst, eine Stunde mit mir durchzuhalten, wenn du beim Beten einschläfst, ist mir egal, ich liebe dich. Wenn du mich verrätst und verkaufst, ist mir egal, ich liebe dich. Wenn du mich ans Kreuz schlägst, ist mir egal, ich liebe dich. Und wenn dir das alles egal ist, dann ändert das trotzdem nichts daran, dass Gott dich liebt. In diese Gebetsnacht in Gethsemane, die zeigt, dass Jesus in dieses Leiden, in diese Passion, in den Kreuzestod, ist Jesus nicht hineingeschlittert. Es ist nicht zufällig mit ihm passiert. Nicht auf einmal gedacht, ups, warum hänge ich auf einmal hier am Kreuz? Das wollte ich ja gar nicht, das ist ja irgendwie doch doof. Jesus war sich des Leides bewusst. Er hat gezittert, er hat geheult, er hat gerungen. Er hat gesagt, wenn irgendwie möglich, lass das an mir vorübergehen. Jesus hat das bewusst gespürt. Er hat gespürt, wie es ihm dabei geht. Und Jesus wollte nicht leiden. Aber er wollte, dass der Plan des Vaters erfüllt wird. Jesus hat echt gelitten. Er kennt Leid. Er weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt. Er weiß, wie sich Verzweiflung anfühlt, wie sich Schmerzen anfühlen. Wenn einer mitleiden kann in all unserem Leid, dann ist es Jesus. Und Jesus zeigt, was wahre Liebe ist, indem er zeigt, dass wir ihm mehr wert sind, als er sich selbst wertschätzt. Diese Gebetsnacht in Gethsemane, die zeigt, dass Gnade kein System ist. Dass der Kreuzestod von Jesus, der war nicht irgendwie in der Allmacht Gottes so überlegt und dann laufen alle Menschen irgendwann mit dem Kreuz rum und das sieht schön aus und das ist dann alles Gnade und dann ist die ganze Welt gerettet und schöne Lehre, schöne Geschichten. Und irgendwie muss die Sünde ja aus der Welt. Das ist nicht abstrakt. Es ist nicht einfach nur passiert, es ist nicht einfach nur eine Idee. Es ist persönlich, weil da eine echte Person, Jesus, echt gelitten hat. Er hat wahrhaft ertragen, wozu wir Menschen fähig sind. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte gar nicht, dass einer für mich so leidet. Er hat das sogar ungefragt getan. Jesus hat nicht mal auf deine Erlaubnis gewartet. Er hat nicht darauf gewartet, dass du irgendwie sagst, ja, Jesus, ich habe verstanden, ich bin ein armer Sünder, ich brauche Erlösung. Selbst das hat Jesus dir abgenommen, hat gesagt, du kennst mich vielleicht gar nicht und trotzdem möchte ich für dich sterben. Trotzdem möchte ich dir zeigen, wie groß Gottes Liebe für dich ist. Du brauchst ihn nicht mal zu bitten, du brauchst es nicht mal anzuerkennen, du brauchst es nicht mal zu bemerken, dass Gott dich liebt. Das ist Gnade. Das ist wahre Gnade. Das ist ein Geschenk. Das ist kein System, sondern das ist Liebe. Das ist eine Liebeserklärung an dich. Das ist teure Gnade für dich. Und du kannst damit tun, was immer du willst. Es ist und bleibt Gnade. Ich bin in den Vorbereitungen, als ich den Text immer wieder gelesen habe und irgendwie wollte, dass er zu mir spricht, bin ich über diese Frage gestolpert, warum dieser Text überhaupt in der Bibel steht. Diese Gethsemane-Geschichte, die Jünger, die Jesus allein lassen. Was sagt es eigentlich aus, dass dieser Text überhaupt in der Bibel steht? Wie kam er da rein? Also er ist nicht vom Himmel gefallen. Gott hat nicht irgendwann gesagt, so dass dieses Stück Papier muss noch irgendwie mit in die Bibel. Sondern da waren Menschen, die haben entschieden, just diesen Text aufzuschreiben und den in die Bibel zu packen. Wie ist die Information zu den Schreibern gekommen? Woher wusste Markus, dass, was sich dazugetragen hat in diesem Garten? Da müssen Zeugen gewesen sein, die das erzählt haben. Und in diesem Text sind diese Zeugen sogar namentlich benannt. Petrus, Jakobus und Johannes. Die haben gehört, wie Jesus gebetet hat und sind dann eingeschlafen. Sie waren dabei, als Jesus zu ihnen kam und sagte, ihr schlaft, warum schlaft ihr? Sollt mit mir beten. Und das dreimal. Da sind drei Leute, die voll gescheitert sind, die ihren besten Freund im Stich gelassen haben. Die sind eingeschlafen, die haben Jesus allein gelassen. Und diese drei Leute erzählen diesem Markus, dem Lukas, dem Johannes und wahrscheinlich auch noch dem Matthäus, erzählen sie, dass sie eingeschlafen sind und Jesus allein gelassen, dass sie gescheitert sind. Wer tut das? Also es gibt Situationen in meinem Leben, die habe ich mit Freunden zusammen erlebt und wir wissen, wir werden niemals wieder drüber reden. Das war witzig in dem Moment und das reicht. Das ist eine Erinnerung, die teilen wir und da redet man nicht drüber, weil es ist peinlich. Das ist vielleicht kriminell. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber es gibt Dinge, die erzählt man nicht und da möchte man nicht, dass sie in die Nachwelt kommen. Wenn mein bester Freund meine Hilfe braucht, einfach möchte, dass ich für ihn da bin. Und ich scheitere so massiv dabei, indem ich einfach einschlafe, dann möchte ich nicht, dass die Nachwelt davon erfährt. Dann gehe ich damit nicht hausieren und erzähle, Markus, schreib das noch auf, das ist wichtig, wie ich gescheitert bin. Es sei denn, diese Geschichte hat irgendetwas mit mir gemacht. Ich habe in diesem Erlebnis irgendetwas erlebt, was ich möchte, was die Nachwelt erlebt. Was kann das sein? Dass jemand, der scheitert, der Jesus enttäuscht, dass derjenige möchte, dass diese Enttäuschung, dieses Scheitern für die Nachwelt da ist. Es kann doch nur sein, dass das deutlich wird, wie Jesus damit umgegangen ist. Dass Jesus sagt, dass der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich weiß, dass du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest, wie Bernd das vorhin vorgelesen hat. Ich weiß, dass dein Herz es eigentlich nicht möchte und trotzdem tust du immer wieder Dummes. Du enttäuscht mich immer wieder. Und ich rechne es dir nicht an. Wenn Petrus, Jakobus und Johannes in dieser Nacht erlebt haben, wie Jesus mit unserem Scheitern umgeht, mit unserer Ignoranz, mit unserem Ignorieren, mit unserer Boshaftigkeit, dann macht es Sinn, dass es in die Bibel kommt. Dann macht es Sinn, dass wir heute diese Geschichte lesen können. Dann sind wir dankbar, dann dürfen wir dankbar für diese drei Zeugen sein, die ihr Scheitern vor Jesus aufgeschrieben haben, dafür gesorgt haben, dass wir es lesen können, weil es deutlich macht, wer Gott ist, wie Gott drauf ist. Diese drei Leute wurden von Jesus geliebt, entschieden geliebt. Jesus hat gesagt, ich liebe euch, weil ich das will. Ich gehe mit euch durch diese Nacht und leide, weil ich das will, weil ich möchte, dass ihr merkt, dass ihr geliebt seid, obwohl ihr mich enttäuscht habt. Das ist wahre Liebe. Und diese Liebe haben diese drei in dieser Nacht gespürt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Trotz all der Enttäuschung, trotz all der Fehler, trotz all der Sünde, trotz all dem Bösen, sagt Gott, ich liebe dich. Und das haben sie durch Jesus in dieser Nacht gemerkt. Wenn Liebe, wenn Gnade kein System ist, sondern persönlich wird, dann kann das der größte Moment sein, von dem man nur unbedingt möchte, dass die Nachwelt davon erfährt. Das ist mein Moment meines Lebens, an dem ich gemerkt habe, dass Gott für mich ist, dass Gott mich liebt, dass es persönlich ist, dass Gott mich liebt und meine Fehler nicht anerkennt. Jesus hat sich entschieden zu lieben. Das ist Gnade. Und sie wird zu teurer Gnade, wenn das für dich nicht nur eine Idee bleibt, sondern wenn es etwas mit dir macht. Wenn sie dich befreit, zu einem Moment wird, den du in der Nachwelt erzählen möchtest. Ich möchte dich einladen, das mal wieder oder zum ersten Mal heute Morgen sacken zu lassen, diese Gnade. Ich möchte dich einladen, Gnade persönlich werden zu lassen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille. Wir spielen ein bisschen Musik ein und ich möchte mit euch beten. Und wer möchte, darf gerne mitbeten, darf das Gebet gerne nachsprechen, im Herzen, vielleicht sogar laut. Ich möchte Gott bitten, dass diese Gnade in von unserem Kopf, von dem, was ich jetzt erzählt habe, von den Bibeltexten, von dieser Idee, in unser Herz sackt. Und wir so einen Gethsemane-Moment haben, in dem wir erleben, dass die Liebe Gottes, die Gnade Gottes uns gilt, mir gilt, dir gilt. Ich möchte dich einladen, sie anzunehmen, zu sagen, okay, Gott, wenn du mich so liebst, dann mach das, dann hab mich lieb. Da möchte ich dich besser kennenlernen, da möchte ich in deiner Gnade leben, da möchte ich das in meinem Leben annehmen. Herzliche Einladung, still zu werden und im Herzen zu bewegen, ob das für dich heute Morgen dran ist, das einfach nochmal oder zum ersten Mal zu sprechen. Gott, ich danke dir für diese Geschichte in der Bibel aus dem Garten Gethsemane, für das Scheitern der Jünger, das uns deutlich macht, wie oft wir scheitern, wie oft wir ignorieren, worum du uns bittest, wie oft wir gar nicht mitkriegen, wie sehr du uns liebst, weil wir schlafen, weil wir weggucken, weil es uns gerade einfach nicht interessiert. Ich danke dir, dass wir lesen dürfen, wie du damit umgehst, dass da nicht ein Vorwurf drin ist, sondern in dieser Situation hast du gleich Verständnis. Ich danke dir für die Gnade, die nicht billig ist, weil sie uns allen gilt, sondern sie ist teuer, weil du uns alle dadurch verwandeln möchtest. Und ich möchte dich einladen, Gott, das heute Morgen mit uns zu tun. Ich möchte dich einladen, diese Idee, diese Worte aus unserem Kopf in unser Herz sacken zu lassen. Jesus, ich möchte deine Gnade annehmen. Jesus, ich möchte deine Gnade annehmen. Ich möchte, dass diese Gnade mich verändert. Ich möchte, dass diese Gnade persönlich wird, keine Idee bleibt, sondern in mein Herz sackt. Jesus, ich danke dir für diese Gnade. Ich möchte sie besser kennen und verstehen lernen. Vor allem möchte ich von dieser Gnade mehr zehren, mehr leben, mehr Kraft daraus schöpfen. Mehr zu dem werden, den du in mir siehst. Danke Gott, dass du mein Gebet ernst nimmst und dass deine Gnade mir gilt.